willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute dreht sich bei uns alles um das Thema Neue Seidenstraße. Das gigantische chinesische Infrastrukturprojekt, das auf der ganzen Welt den Bau von Häfen, Flughäfen, Straßen, Bahnstrecken usw. finanziert und durchführt und das China selber als Jahrhundertprojekt bezeichnet. Im September diesen Jahres feiert die Neue Seidenstraße, auch bekannt unter dem Namen Belt and Road Initiative, ihr 10-jähriges Jubiläum. Ob es tatsächlich Anlass zum Feiern gibt, genau das werden wir uns heute mal ganz genau anschauen, denn mein Gast ist Philipp Matthais. Philipp ist ein bekannter Wirtschaftsjournalist, der als Auslandskorrespondent für verschiedene deutsche Medien wie Stern, Kapital und die Wirtschaftswoche arbeitet. Philipp hat vor kurzem ein passendes Buch zum Thema veröffentlicht mit dem Titel Die dreckige Seidenstraße. Es lässt vermuten, dass Philipp dem Projekt eher kritisch gegenübersteht. Aber keine Angst, heute gibt es nicht nur Kritik, sondern wir wagen gemeinsam einen differenzierten Blick auf ein Projekt, das jeder Logistiker verstehen muss. Doch bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf eine unserer Sponsoren, und zwar Zugehört. So heißt der neue Podcast der DB Cargo mit Dr. Sigrid Nikutta. Sigrid Nikutta kennen sicherlich die meisten von euch. Sie ist Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG, Vorstandsvorsitzende der DB Cargo und war schon zweimal bei uns hier zu Gast. Im neuen Podcast Zugehört spricht sie über den Güterverkehr auf der Schiene, insbesondere über Lösungsansätze, um den Transport von Gütern umweltfreundlicher zu machen. Zu Gast sind interne und externe Expertinnen und alles dreht sich um den umweltfreundlichen Transport von Gütern und darum, wie verschiedene Akteure die Weichen für die Logistik der Zukunft stellen. Das sollte eigentlich für jeden von euch von Interesse sein. Also Tipp von uns, unbedingt mal reinhören bei Zugehört, dem neuen Podcast der DB Cargo. Den findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und als Link in den Shownotes dieser Sendung. So, und jetzt kommt Philipp Matthais. Viel Spaß. Hallo Philipp, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hi Boris, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr gerne. Philipp, ich möchte mit dir über ein mega spannendes Thema sprechen, über das Thema Neue Seidenstraße, das wir hier im Podcast schon so das ein oder andere Mal vor einiger Zeit behandelt haben. Stückweise mal hier, mal da und meistens aus der Sicht von Logistikern, die so im ersten Moment mal so gedacht haben, ja, so ein riesengroßes Infrastrukturprojekt mit riesengroßen Ambitionen von China, was in der ganzen Welt tolle Projekte, Häfen, Flughäfen, Straßen baut. Das ist erstmal auf den ersten Blick erstmal was Positives. Der Logistiker sagt erstmal, ja, alles klar, wird durchgewunken, ist hervorragend so. Inzwischen sind 10 Jahre dieses Projekts sozusagen um. Unzählige von solchen Projekten, die unter diese Initiative Neue Seidenstraße fallen, verwirklicht. Und inzwischen gibt sich so ein bisschen ein differenzierteres Bild. Die Kritik an der Seidenstraße wird größer, wurde viel dazu veröffentlicht zu dem Thema schon. Und du hast auch zu diesem Thema ein interessantes neues Buch veröffentlicht. Das heißt auch noch Die dreckige Seidenstraße. Das heißt, da weiß man schon so ein bisschen, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Du hast einen sehr, sehr kritischen Blick auf die Dinge. Aber ich muss auch dazu sagen, der Titel des Buches ist ein bisschen reißerisch und wird vielleicht dem Inhalt des Buches nicht ganz gerecht, denn du hast durchaus eine differenziertere Sicht auf die Dinge. Es ist kein China-Bashing und es ist nicht nur alles schwarz-weiß, sondern du hast in der Tat ein tolles Buch abgeliefert, was das Ganze ein bisschen differenzierter betrachtet. Aber damit die Zuhörenden ein bisschen besser verstehen, was dein Hintergrund ist als Journalist und als Autor, was hat dich denn zu diesem China-Experten gemacht, der du heute bist?
Meine China-Geschichte ging so 2010, 2011 los. Also ich bin 2011 nach Shanghai gezogen und war dann dort mehrere Jahre Korrespondent für die Wirtschaftswoche, Anfang 2016, und war dann 4 Jahre in Istanbul, ebenfalls für die Wirtschaftswoche, dort über Türkei und Nahen Osten berichtet, und bin dann 2019 nochmals zurück nach Shanghai. Und das war damals dann für den Stern und Kapital. Das war dann so eine recht ereignisreiche Zeit, eine beeindruckende Zeit aus verschiedenen Gründen. Also für mich war es interessant, nach 4 Jahren das Land wiederzusehen und doch erschreckend festzustellen, wie sehr sich das verändert hat. Ja, also wie sehr so Nationalismus, Überwachung und solche Dinge zugenommen haben. Naja, und dann kam relativ schnell die Pandemie sozusagen dazwischen. Und für mich war das dann Anlass, auch nach 10 Jahren Ausland mal wieder meinen Lebensmittelpunkt nach Deutschland zurückzuverlagern. Und seitdem schreibe ich aber Bücher, die irgendwie immer mit China zu tun haben, also mit Chinas Einfluss in der Welt und in anderen Ländern. Und so kam es dann auch zu diesem Buch, weil sich das eigentlich vor allem mit dem zunehmenden globalen Einfluss Pekings in der Welt beschäftigt.
Wie bist du damals auf dieses spezielle Thema Neue Seidenstraße gekommen? War das für dich so eine Situation auch, in der du ergebnisoffen in diese Recherche gegangen bist? Du hast ja viele Länder bereist. Das macht dieses Buch ja auch so attraktiv, weil du tatsächlich mit Leuten vor Ort gesprochen hast. Das ist ein Riesenaufwand, den du da betrieben hast. Mit welcher Grundeinstellung, mit welcher These bist du in dieses Projekt gegangen? Hattest du im Prinzip schon, ich sag mal, eine vorgefertigte Meinung oder eine These im Kopf, die du dann versucht hast, vor Ort tatsächlich über Gespräche und Recherchen zu belegen? Oder bist du wirklich Hand aufs Herz ergebnisoffen in dieses Projekt gegangen, hast dann gesagt, okay, ich recherchiere mal vor Ort und mal schauen, was am Ende für ein Buch dabei rauskommt?
Ja, also die ergebnisoffene Recherche ist immer so ein Idealbild von Journalisten oder für Journalisten. In der Praxis sieht es meistens anders aus. Meistens hat man natürlich schon irgendwie eine These im Kopf. Bei mir war es aber tatsächlich so, dass ich bei meiner Tätigkeit als Korrespondent eigentlich immer wieder, nicht ständig, aber immer wieder war ich auch mal in Nachbarländern von China unterwegs. Und da ist mir schon aufgefallen, wie massiv eigentlich der chinesische Einfluss ist und wie stark er zunimmt. Ja, also Myanmar ist ein Beispiel, wo ich 2015 war und mir da zum ersten Mal, wenn man sich nicht mit Myanmar genauer beschäftigt, wozu auch, ja, dann kümmert einen das relativ wenig. Aber wenn man dann vor Ort ist, wie stark dieses Land eigentlich von China schon abhängig ist oder wie groß der Einfluss dort ist, das war schon beeindruckend. Und sagen wir mal so, also so kam es sicherlich auch zu ein Stück weit zu dieser These, mal sich anzugucken oder mal versuchen, zu einem abgerundeteres Bild über diese Einflussnahme Pekings in Schwellenländern zu schreiben. Ja. Das Buch ist sicherlich nicht vollständig, aber es hätte auch doppelt so lang werden können, weil man hätte auch noch, in die Arktis und nach Südamerika und nach Westafrika reisen können. Aber mir war es wichtig, sagen wir mal so, weil dieses Projekt ja auch Bezug auf die alte Seitenstraße nimmt, also den alten Handelsweg aus dem Mittelalter, dass ich mindestens das mache, also dass ich diesen Handelsweg angucke und anschaue, so, was ist da heute eigentlich los? Ja, also wie stark ist der Einfluss Chinas mittlerweile in Zentralasien, in Südostasien und in Afrika?
Ja, in der Tat, der Begriff Neue Seidenstraße ist sehr, sehr positiv besetzt, eigentlich ganz, ganz clever gewählt, gut verkauft. Aber wie war das denn damals 2013, als Xi Jinping dort in Kasachstan mit geschwellter Brust da das Projekt angekündigt hat, als wirklich Jahrhundertprojekt, was es so auf der Welt noch nie gab? Was waren damals so die Ziele, die offiziell mit diesem Projekt kommuniziert wurden von Xi Jinping, was das Ganze soll, was bewegt werden soll, was waren so die offiziellen Ziele, die damals kommuniziert wurden und wie wurde das damals von der Weltöffentlichkeit eigentlich wahrgenommen, 2013?
Mhm. Gute Frage. Also ich glaube, zum ersten Punkt mal, wie China es nach außen kommuniziert hat, war sicherlich, China ist jetzt reich geworden und will anderen Ländern helfen, auch reich zu werden, ja. Also sozusagen hilft jetzt den Ländern des globalen Südens. Das ist ja so eine Rolle, die chinesische Führung immer recht, recht gerne spielt sozusagen. Wir sind so der Anführer der Schwellenländer und alle können von uns lernen, wie man's machen kann. Das, was nach außen gegeben wurde, das ist auch nicht alles falsch. Also da gibt es auch, wenn man auch Punkte findet, man sagt, ja, das ist richtig, da tut China tatsächlich was. Aus chinesischer Sicht, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, da muss man noch so einen Tick weiter zurückgehen. Also wir hatten 2008, 2009 die große Finanzkrise, die dann eigentlich eine Wirtschaftskrise ausgelöst hat. Und China hat dann damals mit einem gewaltigen Infrastrukturprojekt sozusagen, man sagt so den Karren Weltwirtschaft aus dem Dreck gezogen. Ja, also man hat dieses riesen Infrastrukturprojekt im eigenen Land aufgelegt, hat also unglaublich viele Zugstrecken, Flughäfen, Straßen, Häfen und so weiter gebaut, ja, hat dadurch die globale Konjunktur angetrieben und alle waren eigentlich sehr, sehr happy sozusagen, dass China sozusagen die Weltkonjunktur angekurbelt hat damit, ja. Aber aus chinesischer Sicht war es natürlich dann so, irgendwann hat man schon 2012, 2013 festgestellt, dass man im Land plötzlich irgendwo Geisterstädte hat. Ja, ich habe auch mal 2013 in der inneren Mongolei so eine Stadt mal besucht. Da hat man so eine komplette Stadt für 500.000 Leute gebaut. Die war einfach leer. So, ja. Zwei Ampeln haben funktioniert, alles hat funktioniert, aber die Stadt war so niemand da. Und es gab auch so Brücken jetzt nirgendwo. Und also man hatte so alle Auswüchse von so einem staatlich geplanten Infrastrukturprogramm, ja? Also mit allen Fehlallokationen auch. Und dann hat man sich aus chinesischer Sicht gesagt, naja, also bei uns, wir haben jetzt eigentlich schon genug davon, wir haben jetzt auch bald alle Zugstrecken gebaut, aber sollen wir jetzt einfach diese Fähigkeiten einstellen oder sollen wir am Ende noch Leute entlassen und auf GDP-Wachstum verzichten, wäre es nicht eigentlich viel besser, wenn wir das in die Welt exportieren quasi. Also wenn wir einfach Zugstrecken und Häfen und Brücken, das, was wir im eigenen Land gemacht haben, in anderen Ländern auch machen. Ja. Jetzt kann man noch fragen, woher kam das Geld? Frage ist aber auch eigentlich recht einfach zu beantworten. Also China hat ja in den 20 Jahren davor unfassbar viele Exportüberschüsse erwirtschaftet und saß also auf einem Riesenberg von Dollarreserven. Und so kam man zu dieser recht schlauen Kombination. Man gibt einem Land wie zum Beispiel Sri Lanka einen Milliardenkredit, die Dollar hat man, baut dafür Infrastruktur. Im besten Falle ist dieses Projekt rentabel, zahlt sich sozusagen zum selbst wieder ab. Sri Lanka ist happy, China ist happy und man hat noch die politischen, wirtschaftlichen Bindungen zu dem Land verstärkt. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so das Win-Win-Szenario, das aus Peking auch immer wieder so verkauft wird, dass das die Idee der neuen Seidenstraße war. Vielleicht noch ein Wort zum, wie man es im Westen wahrgenommen hat. Also ich glaube, im Westen darf man auch nicht vergessen, dass man eigentlich, naja, sagen wir mal so bis, schwer zu sagen, ich würde mal sagen 2014 bis 2017, 18 war so der Wendepunkt. Davor hat man ja eigentlich China einen riesengroßen Vertrauensvorschuss gegeben. Also man hat ja, man war ja eigentlich weltweit der Überzeugung, dass dieses Land sich liberalisiert, dass sich China immer mehr in internationale Strukturen, in die Weltwirtschaft, in die internationale Gemeinschaft einfindet und dass das eigentlich so positiv für alle Beteiligten ist. Ja. Und deshalb, glaube ich, hat man dieses Projekt doch erstmal positiv wahrgenommen. Ja. Also man, das war ja so vor dieser ominösen Zeitenwende, von der man jetzt immer spricht, aber man hat da gesehen, naja, jetzt ist China also sozusagen auch erwachsen geworden und ein vollwertiges Mitglied der Staatengemeinschaft und jetzt investieren die auch noch und das ist doch alles wunderbar, ist doch super.
Ja, und vor allem ist es auch in den Empfängerländern ja auch auf fruchtbaren Boden gestoßen, also weil, das muss man auch nochmal sagen, du hast es eben schon erwähnt, aber viele der Projekte, wenn du die Liste durchgehst, diese Projekte wären so niemals von irgendjemand anders finanziert worden, weder von dem Land, in dem es verwirklicht wurde, noch von irgendwelchen anderen Organisationen, die sich schon jahrzehntelang auch mit ähnlichen Projekten da abgetan haben und auch nicht besonders viel mehr letztlich vorzuweisen hatten. Das heißt, oftmals waren solche Situationen alternativlos und deshalb wurden auch diese Projekte und das Geld mit offenen Armen wahrscheinlich in den Empfängerländern aufgenommen.
Total. Also das, wenn der Bedarf an Infrastruktur nicht da gewesen wäre, dann hätte das natürlich so auch nicht funktioniert. Aber es ist natürlich schon so, also das hat mich bei den Recherchen gerade in Afrika schon beeindruckt, dass Leute halt immer wieder gesagt haben, naja, also der Bedarf an Infrastruktur ist einfach riesig. Wenn man von Nairobi, das denke ich mir jetzt aus, aber von Nairobi nach Westafrika fliegen möchte, dann muss man erstmal nach Europa fliegen, also weil es einfach keine direkte Flugverbindung gibt und von Zugstrecken mal ganz abgesehen, ja. Also der Bedarf war da und ist nach wie vor da. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass jetzt alles fertig gebaut ist und dass jetzt alles gut ist, sondern der Bedarf in diesen Ländern ist nach wie vor da und ist immer noch gigantisch. Und niemand finanziert das. Oder zumindest nicht so, wie die Chinesen es tun. Ne? Also Peking kam dann eben in diese Länder mit quasi mit vermeintlich sehr guten Deals, nämlich man hat die Kredite nicht an irgendwelche Auflagen geknüpft, also nicht an die Auflagen, an die es vielleicht jetzt westliche Institutionen knüpfen, wie Umweltstandards, Sozialstandards und solche Sachen, sondern einfach eigentlich dem Machthaber des Landes eine Milliarde in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, du hast den Kredit und wir bauen dir jetzt eine Zugstrecke. Und das war natürlich für sehr viele Länder attraktiv. Und ja, nochmal auch zum Titel, also das ist natürlich, wenn man sich das genauer anguckt, das ist nicht jedes Projekt schlecht. Also viele Länder freuen sich über die Investitionen. Es ist bloß so, dass wann immer sich eigentlich man die Projekte im Detail anguckt, findet man irgendwas, was überhaupt nicht passt. Also wo man sich das Gefühl hat, es ist nicht wirklich durchdacht. Und das ist, glaube ich, schon so ein Kennzeichen von Großprojekten, die so in Richtung Planwirtschaft gehen. Und Korruption spielt eine große Rolle, wenig demokratische Kontrollinstanzen, überhaupt wenig Kontrollinstanzen, sodass dann im Einzelfall einfach oft irgendwas schief geht, ja.
Ja, um nochmal zu verdeutlichen, wie groß dieses Projekt überhaupt ist. Gibt es aktuelle Zahlen dazu, nach 10 Jahren Bilanz von diesem Projekt, wie viele Projekte gefördert und finanziert wurden, gebaut wurden und wie viel Geld da tatsächlich reingeflossen ist? Gibt es da verlässliche Zahlen oder gibt es da zumindest irgendwelche Schätzwerte?
Es gibt Schätzwerte. Also es ist nicht so, dass China irgendwie selbst, also das Peking selbst, sozusagen eine Liste führt und sagt, hier, guck mal an, so und so viel haben wir investiert. Das ist auch bewusst recht schwammig gehalten. Aber es gibt eine ganze Menge Thinktanks, die sozusagen das genau beobachten und die so einen Kassensturz machen. Man kommt halt irgendwie so auf ungefähr 1 Billion US-Dollar. Irgendwas zwischen 800 Milliarden und 1,5 Billionen US-Dollar.
Ja, und wissen wir, wie jetzt wirklich nach 10 Jahren ist ja auch wieder so eine Art Zeitbilanz zu ziehen. Haben wir ein Gefühl davon, ob das Projekt selber in China als Erfolg wahrgenommen wird, bevor wir darüber sprechen, wie es tatsächlich in den Empfängerländern dann abgelaufen ist? Aber Innensicht, ganz schwer zu beschreiben wahrscheinlich, aber was ist das Gefühl? War das ein Erfolg oder war das sozusagen Version 1.0, die jetzt irgendwie nach 10 Jahren nochmal verbessert wird? Gib mal so ein Gefühl dafür, wie du glaubst, dass das intern wahrgenommen wird als Erfolg oder vielleicht eher durchwachsener Erfolg?
Ich glaube, dass man auf jeden Fall Version 1.0 sozusagen als gescheitert ansieht. Jetzt muss man natürlich dazu wissen, dass im chinesischen politischen System eigentlich nie von Scheitern gesprochen wird. Also das gibt es eher nicht, aber es gibt zum Beispiel so quantitative Analysen, ja, also wo dann Leute einfach chinesische Medien durchforschen und gucken, wie oft der Begriff Neue Seidenstraße fällt oder Belt and Road Initiative. Und das ist schon stark zurückgegangen. Und was man auch sieht, es wurden einfach in den vergangenen Jahren, so ab 2019, ist das Kreditvolumen sehr stark zurückgegangen. Also ich glaube, man hat in Peking schon verstanden, dass diese Hau-drauf-Methode, wir hauen hier einfach mal 500 Millionen rein und bauen eine Bahnstrecke und es wird schon funktionieren. Ich glaube, da ist man davon abgerückt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich ein bisschen genauer anguckt mittlerweile, was für eine Außenwirkung das hat, also dass man nicht mehr so ganz so naiv blauäugig denkt, naja, das ist auch ein super PR-Erfolg. Und dann, was man schon feststellt, dass es so ein bisschen detaillierter und präziser wird. Also dass man sich die Projekte, sagen wir mal, dass es nicht mehr vielleicht um die riesen Zugstrecke geht, sondern eher vielleicht um den Ausbau von 5G-Systemen in Kenia oder zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, dass man da gezielter, präzisierter sich das anguckt und auch die Kredite vielleicht ein bisschen genauer abstimmt. Aber es ist auch nicht vorbei. Also ich glaube, diese Methode ist nach wie vor geht weiter.
Ja, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass man etwas als Jahrhundertprojekt ankündigt und dann nach 10 Jahren im Sande verlaufen lässt. Das ist auch schwer vorzustellen. Das muss man auch erstmal nach außen verkaufen. Das wird auch nicht ganz so einfach. Genau. Lass uns doch mal tatsächlich ein paar Projekte uns explizit anschauen. Auch Projekte, die in deinem Buch porträtiert werden. Lass uns anfangen mit den Projekten, von denen man sagen kann, okay, die sind definitiv schiefgelaufen. Da ist so einiges nicht nach Plan gelaufen, bevor wir uns auch ein paar Dinge anschauen, die vielleicht positiv waren. Oder Projekte, die Vorzeigemodelle sind, wo es so gelaufen ist, wie es laufen sollte. Mal angefangen mit den Negativbeispielen. Und da hattest du vorhin schon mal kurz das Beispiel Sri Lanka angesprochen. Das ist, glaube ich, so der große weiße Elefant, nennt man diese Projekte. Oder zumindest ein Projekt, was man sich näher anschauen sollte, was so eine Art Negativbeispiel ist, so wie man es nicht machen sollte. Gib mal die Kurzversion von dem Projekt in Sri Lanka.
Genau, also wie du sagst, Sri Lanka ist sozusagen so das Minitekel. Also damit, da ging dann auch zum ersten Mal mit diesem Projekt, wurde auch der Begriff der Schuldenfallen-Diplomatie geprägt. Was passiert ist, man hat 2013, 2014 hat man Sri Lanka einen Kredit gegeben, um einen Tiefseehafen zu bauen. Der Tiefseehafen, das ist der Hafen von Hambantota, der liegt ungefähr so 200 Kilometer südlich von Colombo, also auch nicht allzu weit weg von der Hauptstadt, wo bereits ein Tiefseehafen ist, und hat dann, ich glaube, das waren ungefähr so 300 Millionen US-Dollar Kredit gegeben, hat diesen Hafen gebaut. Das chinesische Staatsunternehmen sind gekommen und haben den Hafen gebaut. Und ein paar Jahre später ist Sri Lanka dann in Zahlungsschwierigkeiten gekommen. Sri Lanka ist ein Land, was chronisch Zahlungsschwierigkeiten hat, ja, weil es immer ein sehr schiefes Leistungsbilanzdefizit hat. Und Sri Lanka konnte nicht zahlen. Und dann hat man sich sozusagen darauf, in Anführungsstrichen, darauf geeinigt, dass China diesen Hafen für 99 Jahre pachtet. Das hatte man so ganz komische historisches Echo an die Verpachtung von Hongkong, ja, an die Briten damals. Ja. Also sagen so, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Das kann auch Zufall sein, aber der Gedanke drängt sich einem manchmal aus. Ja. Man muss dazu auch wissen, also das ist, glaube ich, auch so ein Detail, um das Ganze besser zu verstehen, ist, dass dieser Hafen im Stammland von dem damaligen Präsidenten liegt, dieser Rajapaksa hieß der. Also dass man diesen Hafen ausgerechnet dort gebaut hat, wo er so seine Stammwähler hat, ja, und seine Provinz quasi da irgendwie fördern möchte, das hat natürlich auch so ein bisschen Geschmäckle. Man weiß nicht genau, wie viel da an Schmiergeldzahlungen geflossen ist. Man ist sich aber mittlerweile sicher, dass sehr viel geschmiert wurde. Noch so ein Beispiel, also was man weniger bekannt ist, also gleich neben dem Hafen gibt es einen Flughafen, den ich mir auch angeschaut habe. Man kann da reingehen, man kann auch sein Gepäck, muss es auch scannen lassen beim Eingang und alles. Bloß drinnen gibt es auch Shops, man kann auch Kaffee trinken und so. Es fliegen aber keine Flugzeuge ab, ja. Also eine Frau hat gefragt, so, wann ist der nächste Flug? Und so, ja, in einer Woche. Also dieser Flughafen ist halt auch, also der ist gleich daneben quasi, und das ist auch so nennt diese Projekte eben weiße Elefanten, also die bringen halt einfach nichts, ja. Also da hat sich irgendjemand halt einfach verträumt und ist wahrscheinlich geschmiert worden und hat dieses Ding dahin gebaut und hat sich dafür verschuldet. Ne? Und das muss quasi jetzt Sri Lanka ausbaden. Und, muss man schon auch dazu wissen, dass Sri Lanka wirklich eins der negativsten Beispiele ist auf der neuen Seidenstraße. Aber natürlich findet sich dieses Prinzip in abgeschwächter Form auch immer in anderen Ländern wieder. Also nächstes Beispiel, wenn ich jetzt gleich weitergehen darf, ist zum Beispiel Kenia.
Vielleicht, ja. Bevor wir über Kenia sprechen, lass uns noch mal ganz kurz einmal bei Sri Lanka bleiben, denn das wirft ja letztlich eine ganz, ganz zentrale Frage auf, und das ist folgende. Geht man davon aus, dass das von vornherein so eine Art Kalkül war? Ist man da reingegangen aus chinesischer Sicht und gesagt hat, okay, es war ein bisschen dicey das Ganze, das ist alles ein bisschen schemenhaft, und wer weiß, ob das tatsächlich mal ein erfolgreiches Projekt wird, aber sei es drum, wenn es nicht klappt, dann haben wir halt den Hafen. Oder ist das eine Situation, wie du es gerade beschreibst, dass es einfach Missmanagement ist? Es ist einfach falsch geplant, schlechtes Verständnis vom Markt, schlechtes Verständnis, wie ausgeprägt Korruption tatsächlich in dem Land ist und so weiter und so fort, wo dann viele Faktoren zusammenkommen, die das Ganze dann zum Scheitern bringen, als Resultat, was du gerade beschreibst. Aber das war jetzt kein Kalkül, da war jetzt nicht irgendwie so eine diabolische Masterplan dahinter, dass man sich den Hafen sowieso unter den Nagel reißen wollte. Das hätte man im Zweifel anders machen können. Das ist für mich die zentrale Frage. Was ist davon Missmanagement und was ist tatsächlich so Kalkül, wo man aufpassen muss, denn China versucht nach diesem Schema auch überall auf der Welt irgendwie seinen Fuß in die Tür zu bekommen mit solchen Methoden. Das sind ja schon mal zwei ganz verschiedene Sachen. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, die zentrale Frage.
Das ist tatsächlich auch eine Frage, die mich bei den Recherchen und beim Schreiben des Buches immer wieder begleitet hat. Um eine ganz knappe Antwort zu geben, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass Intention, siehe Strafrecht, unglaublich schwer nachzuweisen ist, ja. Also versucht mal irgendeinem Akteur eine Absicht nachzuweisen. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwer, wenn man das tatsächlich versucht. Ja, man hat da so Indizien, aber man kann nicht in den Kopf reingucken und sagen, hat er das wirklich so gewollt? Es gibt auch keine Dokumente, die das irgendwie nahelegen. Ich würde so mal sagen, nach der monatelangen Beschäftigung mit dem Thema, ich sehe nicht, dass da wirklich so eine total boshafte Akteur saß, der gedacht hat, hey, jetzt treiben wir die alle mal in der Abhängigkeit. Ich glaube, man muss sich dabei schon auch vergegenwärtigen, was hat Peking von sowas, ja. Jetzt hat man in Sri Lanka diesen Hafen, der nicht so wahnsinnig viel bringt, ja. Man kennt ihn so ein bisschen so als geopolitischen Stützpunkt, aber nehmen wir an, die Beziehungen zu Sri Lanka würden sich noch weiter verschlechtern. Also, sollen die Chinesen sich denn dann mit Waffengewalt zurückholen? So, das ist ziemlich unwahrscheinlich, ne. Und wenn man sich aber auf der anderen Seite mal im Kopf durchspielt, Was wäre denn das Best-Case-Szenario gewesen von dieser Politik? Ne? Das Best-Case-Szenario ist ja, China verleiht Geld, ein Land baut damit einen Hafen, nehmen wir einen Hafen. Der Hafen ist super rentabel. Die Wirtschaftskraft, das GDP von Sri Lanka wächst um 4%, weil wir diesen Hafen jetzt haben. Das Ding ist rentabel, es zahlt sich quasi von selbst ab. China kriegt sein Geld zurück und hat die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Sri Lanka verbessert. Und gleichzeitig hat man noch quasi einen Stützpunkt, auf dem man Rohstoffe noch besser von Afrika nach China bringt. Also das ist ja das Win-Win-Verhältnis. Und das wäre ja für Peking am allerbesten gewesen, wenn es so läuft. Ja. Deshalb glaube ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es gerade vielleicht im Fall Sri Lanka oder hier und da, auch Laos war auch so ein Beispiel, wo ich mir gedacht habe, naja, also da geht es schon auch um so eine Art schleichende Übernahme. Ich glaube schon, dass man sich das denkt, weil man weiß, man kann das. Ja. Ich glaube aber nicht, dass es durchgehend diese böse Absicht war, hier alle Schwellenländer in eine Abhängigkeit zu bringen. Ich glaube schon, dass es da eine authentische Intention für eine absolute Win-Win-Situation gab. So würde ich es mal formulieren. Ja.
Okay, das ist wichtig zu verstehen, weil man ganz, ganz schnell das Bild bekommen könnte, gerade wenn man sich diese Beispiele, die du in dem Buch anführst, die alle schief gelaufen sind, da könnte man den Eindruck gewinnen, als wenn alles so ein Masterplan folgt und jetzt wird das ausgerollt in die ganze Welt und da werden reihenweise Staaten abhängig gemacht. Das ist es so nicht, wie ich das richtig verstehe. Das heißt, es gibt Fälle, wo es einfach passiert ist, wo beide Parteien sozusagen naiv in die Sache reingerutscht sind. Es ist so passiert. Vielleicht gibt es auch Fälle, wo es billig in Kauf genommen wurde. Das ist passiert. Wenn es so weit ist, dann haben wir halt immer noch was in der Hinterhand. Dann haben wir halt einen Hafen oder einen Flughafen oder eine Straße oder wie auch immer. Und vielleicht gibt es ein paar Grenzfälle, wo vielleicht so ein bisschen mehr Kalkül dahinter war. Ist das richtig formuliert? So
zusammengefasst, ja.
So richtig zusammengefasst.
Also würde ich sagen, ja.
Ja, vielleicht nochmal ganz gut zu verstehen, das kannst du vielleicht gleich bei deinem zweiten Beispiel, weil es als Kenia, über Kenia wolltest du, glaube ich, sprechen, einfach nochmal zu verstehen, wie diese Projekte überhaupt funktionieren. Das hat mich auch so fasziniert, dass von vornherein klar war, dass diese Projekte von China finanziert werden, aber dann auch von chinesischen Firmen tatsächlich von vorne bis hinten durchgeführt werden. Das heißt, die kommen da mit so einer Fraktion an von Bauarbeitern und ziehen da diesen Flughafen oder diesen Hafen da hoch und verschwinden danach wieder. Das hat mich auch überrascht, dass da sozusagen das Land, in dem das Ganze passiert, hat da letztlich nur die Immobilie bzw. das Projekt davon, aber an dem Bau des Projektes ist dieses Land nicht mal selbst beteiligt. Das heißt, da haben die Arbeiter vor Ort auch gar nichts davon. Das ist aber, glaube ich, bei fast allen Projekten so. Das ist keine Ausnahme, sondern das zieht sich kategorisch durch alle Projekte?
Absolut. Und das, glaube ich, muss man auch absolut auf der Negativbilanz sozusagen von der neuen Seitenstraße mal festhalten. Also was normalerweise passiert, und das zieht sich wirklich durch alle Projekte durch, die ich mir genauer angeschaut habe, also chinesische Regierung handelt mit einem Machthaber oder mit dem Präsidenten von einem Land aus, dass es Krieg bekommt. Auflage ist auch, dass chinesische Unternehmen dafür angestellt werden, teilweise auch chinesische Rohstoffe, chinesische Maschinen und so weiter. Es muss alles aus China kommen. Und dann passiert das, was man so Raumschiff-Investitionen nennt. Ne? Also dann kommt quasi wirklich ein chinesisches Unternehmen, kommt da angeflogen. Und dann wird einfach alles von Chinesen gemacht. Also in Kenia zum Beispiel war es so, dass hat man eine Zugstrecke gebaut. Muss auch dazu wissen, das ist auch so ein bisschen differenziert. Also es gibt eine Zugstrecke von Mombasa, das ist die größte Hafenstadt in Kenia, nach Nairobi, in die Hauptstadt. Ja. Die ist sehr, sehr alt, ist nur von den Briten gebaut worden. Es gab da Modernisierungsbedarf, das ist nicht unbedingt Verkehr, dass man da mal einen neuen Zug baut, weil der wirklich sehr, sehr alt war. Und dann gab es dieses megalomane Projekt, diese Zugstrecke in quasi alle Nachbarländer von Kenia zu erweitern und irgendwann alle afrikanischen Hauptstädte mit einer Zugstrecke zu verbinden. Ja, ist natürlich nett, aber ist auch völlig, völlig megaloman. Und richtig ausgeführt wurde davon nichts. Also die Zugstrecke endet gerade irgendwie so in der kenianischen Savanne. Das zum Beispiel war auch so ein Beispiel, das habe ich mir auch vor Ort angeschaut. Also kommt man in so ein kleines Dorf, wo wirklich nur so Hütten stehen und ein bisschen Bier und Handykarten verkauft werden und ansonsten Leute ihre Ziegen hirten. Und dann ist dieser riesengroße chinesische Bahnhof dort, ja, also der aussieht wirklich wie in China, so ein absolut brutales Gebäude. Und sie denken so, das hat da irgendwie so gar nichts verloren, ja. Und wenn man dort jetzt mit Arbeitern spricht, die zum Beispiel da halt mitgeholfen haben bei dem Bau, auch das muss man differenziert sagen, das war natürlich auch für die dortigen Verhältnisse war das relativ viel Geld. Also die haben halt dann irgendwie $400 im Monat verdient, aber das ist halt viel mehr, als sie sonst sozusagen als Ziegenhirten verdienen. Also das waren schon auch begehrte Jobs. Aber die haben quasi nur, was denn die Afrikaner dann gegeben wurde, war wirklich so das Allerunterste. Das war halt quasi dann nur so hier die Kantine von den chinesischen Arbeitern putzen oder sowas. Ja, also sag mal, sowas, was überhaupt nicht passiert ist, das ist irgendwie so eine Art von ein Trickle-Down-Effekt ist, dass man sozusagen, also es kommt eine Investition und dann durch die Arbeit, so werden, was ich entstehen, im Land kleinere Unternehmen und dann trickelt das alles so runter und insgesamt entsteht so ein Netz von kleinen und mittleren Unternehmen und hat wirklich so nachhaltig das Wirtschaftswachstum gefördert. Also das findet da überhaupt nicht statt. Zum Beispiel Myanmar zum Beispiel war ich auch, dass ich mir dieses Pipeline-Terminal angeguckt, was wirklich so absolut im Nirgendwo ist. Also war unglaublich schwer, dorthin zu kommen. 3 Stunden im Boot durch so Mangrovenwälder getuckert und dann ist dann irgendwann so ein abgezäuntes Areal mit chinesischen Schriftzeichen, mit chinesischen Arbeitern, mit chinesischen Wäschereien, chinesischen Restaurants, alles. Man kommt aber auch nicht rein, ist abgezäunt. Die Einheimischen kommen da auch nicht rein. Die haben dort früher gefischt, dürfen jetzt aber nicht mehr fischen, weil man hat denen gesagt, die würden die Tanker stören, das ist zu gefährlich. Also der hat mir jetzt quasi ihre Lebensgrundlage beraubt und ist sicherlich auch ein drastisches Beispiel, aber man hätte ja einfach auch, also es ist nicht so, dass dann irgendwie eine Schule gebaut wird oder eine Straße oder ein Krankenhaus, wo dann irgendwie die Leute sagen würden, ja okay, da haben wir auch was davon. Das findet eigentlich, also das habe ich zumindest bei meinen Recherchen nirgendwo gesehen, dass das kommt. Kann man sagen, okay, vielleicht lernen die chinesischen Unternehmen das auch noch, braucht es ein bisschen Zeit, bis sie dahinter kommen, okay, wenn sowas erfolgreich sein soll, dann müsste man vielleicht auch ein bisschen was für die Community vor Ort tun. Aber das ist schon ein höchst unsympathisches, arrogantes und halt auch einfach für die Leute leben teilweise existenzbedrohendes Auftreten von diesen chinesischen Staatsunternehmen.
Auch nicht besonders nachhaltig. Also wenn das wirklich ein Jahrhundertprojekt werden soll, dann kann man wahrscheinlich die nächsten 90 Jahre nicht so weitermachen, weil sich das dann irgendwie rumspricht. Da müsste man schon seinen Approach irgendwie anpassen. Ist denn zu erkennen, dass überhaupt im Laufe dieser 10 Jahre das Programm auf irgendeine Art und Weise angepasst wurde? Gab es beispielsweise Situationen, wo mal experimentiert wurde damit, Mitarbeiter vor Ort mit einzubinden oder Schulen zu bauen und Dinge drumherum zu machen, die das Projekt letztlich auf eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen lassen? Oder ist das nicht zu erkennen? Weil das im Prinzip von vornherein immer dieses, wir kommen da rein, wir bauen euch das und alles andere, da müsst ihr euch selber kümmern.
Ja, würde ich so sagen. Also so krass das jetzt klingt, aber ja, also mir ist kein einziges Projekt bekannt, wo in irgendeiner Weise, also wo auch die Leute, die unmittelbar in der Nähe dieses Projekts leben, die das irgendwie gut fanden. Also das, muss ich sagen, hat sich doch alle meine Recherchen gezogen, wo immer ich war, und ich habe mit den direkten Anwohnern gesprochen, haben alle gesagt, nee, also da haben ein extrem negatives Bild von dem Projekt und auch von den Chinesen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, ich will es jetzt gar nicht groß verteidigen, aber ich glaube, um es besser zu verstehen, also dieses Auftreten von chinesischen Staatsunternehmen, das legen die natürlich im Land selber auch an den Tag. Ja? Also die das ist nicht so, dass die sich im Ausland schlechter verhalten als im Inland, aber die kennen es nicht anders. Also in China werden diese Infrastrukturprojekte genau so aufgebaut. Ja. Es wird einfach hingestellt, es wird nicht darauf geachtet, was passiert mit der näheren Umgebung. Es kommt zu Zwangsumsiedlungen und dann wird noch gesagt, na komm, ist doch alles besser, ist doch Humanisierung, ist doch super, was habt ihr denn?
Ja, genau. Aber aus dem Grund muss man doch eigentlich auch die Empfängerländer mehr in die Pflicht nehmen. Denn wenn all das bekannt ist, ne, wenn ich weiß, wie diese Infrastrukturprojekte sowohl in China gebaut werden, als auch in anderen Ländern, die vor mir kamen, als auch, das steht in den Verträgen schwarz auf weiß so drin, was hier passiert und was nicht passiert, darf ich nicht überrascht sein, wenn meine Bevölkerung davon nichts hat, beziehungsweise wenn da nur chinesische Arbeiter kommen und dann wieder verschwinden und dann nur das Projekt letztlich steht, darf ich nicht überrascht sein. Letztlich muss man eigentlich die Regierung der Empfängerländer stärker in die Pflicht nehmen, denn keiner wird gezwungen, da zu unterschreiben, keiner wird gezwungen von China, diese Projekte zu realisieren, sondern es ist eine freie Wahl. Ne? Also muss jemand mitmachen, die haben sich bewusst dafür entschieden, haben letztlich auch in letzter Konsequenz die Verantwortung zu tragen, oder nicht?
Ich finde das prinzipiell eine sympathische Einstellung, die ich manchmal auch in Afrika zum Beispiel wieder getroffen habe. Da haben mir auch Ökonomen und andere, also nicht jetzt die unmittelbar Betroffenen, aber wir haben Ökonomen zum Beispiel gesagt, ja, guck mal, wir sind doch jetzt eigentlich in einer ganz angenehmen Position, dass wir uns sozusagen von den ausländischen Machthabern jetzt mal aussuchen können, wer wie viel zahlt und was damit passiert, ist doch eigentlich unsere Sache. So, da braucht man den Chinesen nicht die Schuld geben. Das ist sicherlich richtig und ich glaube auch, dass die Einstellung eigentlich ganz gut ist, wenn man so an so eine Geschichte herangeht. Ich glaube, man darf das auch nicht vergessen, dass ein Großteil dieser Empfängerländer einfach auch keine Demokratien sind, sondern autoritär regierte Staaten mit korrupten Herrschern, die sich prinzipiell einfach auch sehr wenig darum scheren, was ihre Bevölkerung von ihnen hält. Oder es sehr wenig Feedback-Mechanismen gibt, wo sie das mitbekommen. Also nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Myanmar, also das ist eine höchst korrupte Militärdiktatur. Da würde dein Punkt, den du jetzt angesprochen hast, der völlig richtig ist, der würde aber da absolut ins Leere laufen, ne? Weil die interessieren sich so oder so nicht, was ihre Bevölkerung von ihnen hält. Ja. Und das ist natürlich schon auch ein Problem, dass China überhaupt keinen Unterschied macht, an welches politische System man die Kredite vergibt. Also auch noch ein Beispiel zum Beispiel, was man auch merkt, also es gibt halt eine sehr hohe Korrelation zwischen islamischen Empfängerländern und deren Abstimmungsverhalten, wenn es zum Beispiel um die Situation, die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und die Uiguren geht. Ja, also da würde man sich eigentlich fragen, das ist doch immer so die große muslimische Solidarität, die sonst bei jedem kleinsten Ereignis hochgehalten wird. Wieso funktioniert sie da nicht? Und da ist halt der Verdacht schon nahe, dass dann einfach auch Druck von chinesischer Seite ausgeübt wird.
Ja, die Welt ist und bleibt kompliziert. Ja, gibt kein Schwarz und Weiß. Gibt es denn ein paar Beispiele, die wir mal hervorheben können, wo es erfolgreich oder verhältnismäßig erfolgreich gelaufen ist? Der Hafen von Piräus beispielsweise ist ein Beispiel, das sehr, sehr gut bei dir in deinem Buch wegkommt. Beschreib mal kurz, was da passiert ist, warum das so als eine Win-Win-Situation dargestellt wird.
Na, Piräus war tatsächlich eigentlich noch zeitlich noch so ein bisschen vor dem offiziellen Start der neuen Seidenstraße. Das darf halt auch nicht vergessen. Ne? Also was diese neue Seidenstraße beinhaltet, ist schon auch vor dem offiziellen Start passiert. Bloß ab 2013 hat man eben so ein Label gegeben. Ja? Das Neue Seidenstraße oder Belt and Road in der Stadt genannt. Piräus war der Einstieg, nämlich kurz nach der Finanzkrise, glaube ich 2010 oder so, wo dann einfach China mit einer großen Investition in diesen Hafen reingegangen ist. Die hat man, wenn mir nicht alles täuscht, 2014 nochmal weiter ausgebaut. Da habe ich zumindest, habe ich wenig Negatives gehört. Und da bin ich tatsächlich mal, weil auch so eine Ausgangsfrage, also da war die so ein bisschen der Rechercheauftrag damals war, guck doch mal, wie schlimm die Situation im Hafen von Piräus ist, weil dort die Chinesen eingestiegen sind. Und da habe ich tatsächlich nach negativen Sachen hab echt wenig gefunden. Also da haben wirklich auch die Gewerkschaften haben gesagt, so nee, also das läuft eigentlich echt gut und unsere ganzen Arbeitszeiten und Gehaltsvorstellungen werden eingehalten und so weiter. Ich glaube, es gab natürlich schon im Vergleich zuvor, vor der Griechenland-Krise, glaube ich, kriegen die schon weniger Geld, aber das war überall so nach dem Sparprogramm. Ne? Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich glaube, dass die Projekte tendenziell in Demokratien eigentlich oft sich ganz gut entwickeln. Das ist aber auch dann logisch, also weil da hast du dann mehr Kontrollmechanismen und ist genau das, was du vorher angesprochen hast, nämlich dass man sich überlegt, okay, wir haben jetzt das Geld, wie können wir es gestalten, dass es für auch unsere Bevölkerung am positivsten wird. Wenn dieses Verantwortungsbewusstsein da ist und vielleicht noch auch auf Wirtschaftlichkeit hin besser geprüft wird, was halt in stabilen Demokratien und Marktwirtschaften auch eher der Fall ist, dann kann das schon recht positiv sein. Oder nimm zum Beispiel Duisburger Hafen, sozusagen der Endpunkt der neuen Seidenstraße, weil diese Zugstrecke dort endet. Da habe ich auch niemanden gefunden, der irgendwas Negatives sagen kann. Da sagen alle, nein, das ist super. Wir sind dankbar, dass wir Investitionen haben. Und ich glaube, das ist ein großes Problem an der neuen Seidenstraße quasi, dass es einfach viel mit Korruption und mit autoritären Systemen zu tun hat. Und ich glaube, eine Sache kann man auch noch so sagen, dass das ist vielleicht mir auch wichtig, um mich irgendwie vom normalen China-Bashing zu distanzieren. Ich finde auch kaum jemand, der irgendwas gegen Investitionen von chinesischen Privatunternehmen hat. Also das Problem an der Seidenstraße sind halt einfach die Staatsunternehmen, die halt einfach so als planwirtschaftlich verlängerter Arm der kommunistischen Partei agieren und auch diese Kultur haben.
Aber ist da nicht inzwischen auch so die Grenze aufgeweicht? Also gibt es heute noch wirklich wahrnehmbare Unterschiede zwischen Staatsunternehmen und Privatunternehmen? Ich sage das deshalb, weil es prominente Fälle wie Jack Ma und Alibaba und so weiter gab, wo man gemerkt hat, dass es wirklich keine unabhängigen privaten Unternehmen gibt, sondern der Staat ist im Prinzip überall mit drin. Gibt es da noch einen wirklich ernstzunehmenden Unterschied?
Also Huawei ist sicherlich kein, würde ich auch nicht als lupenreines Privatunternehmen bezeichnen. Also ich glaube, da steckt der chinesische Staat schon sehr, sehr tief drin. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, Beispiel Alibaba, Jack Ma zeigt, dass man in den vergangenen Jahren noch immer stärker versucht, die Privatwirtschaft zu kontrollieren. Ich glaube aber, da geht es dann halt auch um Unternehmen, die wirklich relevant sind für die Wirtschaftskraft. Ja. Aber wenn du jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ein chinesischer Maschinenbauer aus Shandong einen Mittelständler in Baden-Württemberg übernimmt, dann kann das natürlich positiv auch sein. Ja. Also ich würde mal sagen, so es gibt nach wie vor private Unternehmen und es gibt auch nach wie vor einen großen Freiraum, den chinesische Unternehmen haben. Bloß aber, das stimmt natürlich, sobald das in irgendeiner Weise relevant wird für die politische Macht, dann verschwimmen die Unterschiede schon sehr stark. Ja.
Du hast eben erwähnt, dass das Prinzip Neue Seidenstraße in Demokratien sehr gut funktionieren kann. Jetzt haben wir aber gerade auch eine Situation, wo so ein bisschen die Stimmung kippt. Ne? Das siehst du ein bisschen daran, dass beispielsweise Projekte, die wirklich nur entfernt was mit der Seidenstraße zu tun haben, wie beispielsweise Einstieg von Costco am Hamburger Hafenterminal, toller Ort, das ist so ein Beispiel, was so ein bisschen mit reingefischt wurde sozusagen in die ganze Diskussion, obwohl es nicht unmittelbar was mit zu tun hat, ja, mit dem Seidenstraßenprojekt. Oder beispielsweise jetzt die Situation, dass Italien ausgestiegen ist, in Anführungszeichen, aus diesem Projekt oder sich sehr, sehr negativ positioniert hat gegenüber allem, was mit Seidenstraßeninitiativen zu tun hat. Ja, wie geht's da weiter? Ist der Ruf jetzt beschädigt oder gibt es da einen Weg, auch Demokratien wieder zu erwärmen für das Thema? Was muss jetzt passieren, um das Ganze ein bisschen weiter voranzutreiben und in der Zukunft, in den nächsten 90 Jahren, irgendwie auch erfolgreich zu machen?
Gute Frage. Also ich glaube, momentan sind wir schon jetzt einfach sehr tief in den Fahrwassern der Geopolitik und der Zeitenwende sozusagen drin, wo ich glaube, das schwierig ist, da aktuell jetzt, sagen wir mal, eine direkte Lust. Also, die Zeichen stehen schon auf Konfrontation. Ja, das muss man, glaube ich, so sehen. meine, das ist eher so eine Gefühlssache, ja. Also ich hatte ganz lang als Korrespondent in meiner, als ich vor Ort war, hatte ich immer das Gefühl, man unterschätzt China total, man redet sich das komplett schön. Die Politik ist viel zu China-freundlich, müsste China viel stärker kritisieren, müsste viel vorsichtiger sein. Dann ist man sehr vorsichtig geworden, was ich prinzipiell erstmal gut finde, was so Huawei und solche Sachen betrifft. Aber ich habe so auch den Eindruck, dass das Pendel jetzt irgendwie so auch ein bisschen zu sehr in die andere Richtung schwingt. Also ich weiß nicht, ob man sich da jetzt so einen Gefallen tut mit diesem kompletten De-Risking, Decoupling, De-Globalization, also alles irgendwie die. Also ich glaube, man muss sich da auch über die Konsequenzen bewusst sein. Also das war natürlich jetzt auch eine krasse, war ich die krasseste Win-Win-Situation global der letzten 20 Jahre, dass halt alles zusammengewachsen ist, alles billiger wurde und im Prinzip auch der Wohlstand weltweit überall stark gewachsen ist. Ne? Und jetzt scheint diese Periode zu Ende zu gehen und das ist, ich glaube, muss man sich schon auch klar machen, das ist eigentlich gut für niemanden. Ja? Also ich kann da niemandem die Schuld geben oder so, aber das ist halt gerade, wie die Geschichte sich so entwickelt. Aber gut ist das nicht. Also das ist problematisch. Und China wird sicherlich versuchen, also wenn dieser Trend zu sagen, diese Multipolarität hingeht, dann wird China natürlich das noch verstärken, was man in den Schwellenländern, den globalen Süden mit der neuen Seidenstraße gemacht hat. Also mit versuchen, diese Länder noch enger an sich zu binden, aber mit versuchen, sie sozusagen aus, also dem westlichen Block noch mehr zu entfremden. Und ja, und dann, also entsteht halt im schlimmsten Fall tatsächlich so eine Art Blockbildung, eine globale.
Ja, abhängig machen, das ist eine, wovor viele auch ein bisschen Bedenken haben, ist, dass China auch anfängt, im Rahmen des Ganzen die Ideologie auch mit zu transportieren. Das ist auch einer der Vorwürfe oder einer der Aussagen, die du in dem Buch machst, wortwörtlich auf den Autobahnen und Zugstrecken werden nicht nur chinesische Waren transportiert, sondern auch Ideologie und Dominanz. Dominanz ist klar, aber inwiefern aus deiner Sicht ist es heute schon so weit, dass China eine Ideologie damit transportiert? Du hast ja vorhin gesagt, meistens sind diese Projekte eigentlich mit keinen Auflagen verbunden, keine Ansprüche werden gestellt. In irgendeiner Art und Weise ist es einfach nur ein transaktionales, geopolitisches Machtspiel sozusagen. Es werden Grenzen abgesteckt, es werden Märkte bereitet und so weiter und so fort. Aber Ideologie wird auf die Weise ja noch nicht zwingendermaßen transportiert. Wie meinst du das und wie weit ist das vorangeschritten, dass tatsächlich über die Seidenstraße chinesische Ideologie in die Welt getragen wird?
Ich glaube Folgendes. Also man kann so ein paar konkrete Details festmachen. Ja? Also zum Beispiel in Kenia hat man das Kabelnetz ausgebaut und dann war halt Teil des Ganzen, dass es auch CCTV gibt, also das chinesische Fernsehen, ich schon für höchst propagandistisch halte. Ähnliche Fälle gibt es auch in Simbabwe und so weiter. Es gibt auch nochmal die Tatsache, das hat auch nicht so direkt mit der Seidenstraße zu tun, aber einfach, dass China sehr, sehr viele Afrikaner in China studieren lässt. Ja. Ist auch erstmal eine positive Sache, aber natürlich ist die Idee dahinter auch, dass sie mit einem positiven China-Bild zurückkommen. Tun sie wahrscheinlich auch. Also da gibt es so hin und wieder mal so einfach konkrete Beispiele. Das mit dem Ideologie transportieren, würde ich mal sagen, ist so ein bisschen schwer so fassbar, aber man findet so kleine Mosaiksteine und sagt, ja, okay, also da wird schon einfach auch Propaganda gemacht. Ich glaube, das andere ist einfach noch, dass es eine ganz implizite Transport von Ideologie gibt, dass man nämlich sich als mächtiges, erfolgreiches Land präsentiert, das keine Demokratie ist, dessen Wirtschaft wächst und dessen Machthaber in voller Kontrolle sind und die Zügel fest in der Hand haben. Ich glaube, das ist tatsächlich für viele, ja, so Semidemokratien oder halbautoritären Staaten ist das ein sehr attraktives Modell, ja.
Was hat denn der Westen dem Ganzen überhaupt entgegenzubieten? Da gab es diverse Versuche, ich nenne nur die Konnektivitätsstrategie von der EU, dann gab es Global Gateway 2021, auch die USA haben sowas Ähnliches aufgetan, gibt die neue China-Strategie der Bundesregierung. Gib uns mal einen Überblick davon, was überhaupt so da Counterpart, Gegenstück, das Pendant, das westliche Pendant zur chinesischen Seidenstraße sein kann und sein muss vielleicht auch.
Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, erstmal gibt es das nicht. Ne? Es gibt halt Weltbank und IWF, und wenn die Kredite vergeben, dann wollen die normalerweise auch was haben. In manchen Zirkeln oder Kreisen wird das immer so negativ dargestellt, aber ich persönlich bin auch einfach ein sehr wirtschaftsliberaler denkender Mensch und ich glaube auch, dass Privatisierung was Gutes ist. Aber wenn zum Beispiel der IWF jetzt einen Kredit vergibt, dann sagt er halt, okay, dann muss aber, was ich nehme zum Beispiel irgendwie, muss die Milchwirtschaft in dem Land, muss jetzt privatisiert werden. Ja. Sonst gibt's die Kohle einfach nicht. Ja. Und ich glaube, das ist halt in den vergangenen Jahren oftmals immer wieder auch sehr rabiat passiert, mit wenig Augenmaß. Und dann ist durch die Privatisierung nichts Gutes entstanden, sondern dann sind irgendwie nur internationale Konzerne reingekommen und haben quasi, die Arbeitsplätze waren weg und Großkonzerne und verkauft jetzt die Milch dafür. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, bevor man jetzt irgendwie so eine große Initiative auflegt. Man braucht natürlich auch viel Geld. Man kann ja auch fragen, wo soll das herkommen. Aber nee, man hätte jetzt so eine Billion, die man irgendwie in Afrika verteilt. Ich glaube, da muss man sich auch nochmal vielleicht ein bisschen in die Selbstreflexion gehen oder ein bisschen demütig werden, dass die Perspektive von den Ländern oft eigentlich eine andere ist, als wir denken, dass sie ist. Also man sieht das ja jetzt auch so ein bisschen, was in Westafrika passiert. Ja. Also man ist ja auch immer so geschockt, oh mein Gott, wieso gibt es denn jetzt da einen Militärputsch und wieso finden das anscheinend noch irgendwie viele der Bevölkerung irgendwie gut und warum finden die es gut, dass die Franzosen gehen? Ne? Also irgendwas ist da halt, hat sich da halt schon verschoben, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja. Und ich glaube, diese Introspektionen, die müsste man in vielen Teilen der Welt vielleicht schon mal machen. Auch ich habe auch in Afrika selten was über westliche Entwicklung, Gutes über westliche Entwicklungshilfe gehört. Also das Tenor ist immer, entweder es funktioniert gar nicht oder es macht es eigentlich noch schlimmer, weil es noch Korruption fördert und so weiter. Also ich hör da selten irgendwie gute Sachen und ich glaube, da wäre es vielleicht wichtig, irgendwie mal sich zu überlegen, wie kann man das besser machen? Also wie kann man sich vielleicht besser auch auf die Bedürfnisse der Länder einstellen? Wie kann man damit mehr Augenmaß, weniger Arroganz vorgehen? Mein Gott, ein Beispiel vielleicht noch. Also ich hab nicht das Gefühl, dass in Schwellenländern das Interesse an regenerativen Energien so wahnsinnig groß ist. Also ich hab das Gefühl, dass das Interesse an fossilen Energien extrem groß, ja. Und man will, da geht es darum, dass man ein Auto hat oder einen Bus hat, der einen ins nächste Dorf bringt. Da sind keine Ladestellen für ein Elektroauto vorhanden. Und da wird auch kein Elektroauto fahren, weil auch nicht mal die Straßen gibt. Das heißt, wenn man da mit so einer westlichen Idee ankommt und sagt, okay, ihr müsst jetzt alle auf grüne Energien umsteigen, dann glaube ich, geht das ein bisschen an den Bedürfnissen der Leute dann auch vorbei, ja.
Ja. Da lauert vielleicht schon die Idee für dein nächstes Buch. Hast du schon eine Idee, über was du als nächstes schreiben wirst?
Ich habe schon eine Idee. Ich bin auch schon am Recherchieren, aber das wird sich nochmal intensiver mit dem potenziellen Konflikt zwischen China und dem Westen auseinandersetzen. Also ich bin jetzt dann auf dem Weg nach Taiwan und Japan und will mir da so ein bisschen genauer angucken, wie sich sozusagen diese Zeitenwende auf die Staaten dort auswirkt.
Mega spannend, mega spannend. Auf jeden Fall ist dieses Buch schon mal zu empfehlen, sowohl für Leute, die tendenziell eher kritisch gegenüber der Seidenstraßen-Initiative sind, als auch Leute, die Fans davon sind. Also ich glaube, für beide ist da was dabei, ist auf jeden Fall für beide Seiten sehr, sehr sinnvoll. Und Leseempfehlung von mir auf jeden Fall. Philipp, vielen Dank, dass du heute diese spannenden Inhalte mit uns geteilt hast. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich hoffe, das Publikum auch. Und vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke für die spannenden Fragen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
So, das war der BVL-Podcast zum Thema Neue Seidenstraße. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Lasst uns gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.